Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir das hören, was du uns zu sagen hast und dass ich das reden kann, was du sagen willst. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jeremia 23, Vers 9 bis 29. Im Programm ist es von 16 bis 29 drin, aber damit man den Zusammenhang versteht, habe ich jetzt den Bibeltext von Vers 29 aus schon, lese ich ihn vor. Ist ein ziemlich langes Stück, aber ich hoffe, dass ihr nicht einschlaft, bis ich fertig bin. Und wer schläft, der hat einen gesegneten Schlaf. Über die Propheten sagte Jeremia: Mir bricht das Herz, ich zittere am ganzen Leib. Ich taumle wie ein Betrunkener, der vom Wein benommen ist. Denn die Worte des Herrn, des heiligen Gottes, haben mich getroffen. Unser Land ist voll von Ehebrechern, darum lastet Gottes Fluch auf uns. Ausgedörrt ist das Land, vertrocknet sind die Weideplätze in der Wüste. Die Propheten haben einen falschen Weg eingeschlagen, sie missbrauchen ihre Macht. So spricht der Herr: Gottlos sind sie alle, Priester und Propheten, und selbst in meinem Tempel muss ich ihr Treiben mit ansehen. Doch die Wege, die sie gehen, werden glatt und schlüpfrig sein, in die Dunkelheit wird man sie stoßen, und dort kommen sie zu Fall. Ja, ich lasse Unheil über sie hereinbrechen, ich, der Herr. Es kommt der Tag, an dem ihre Strafe sie trifft. Unter den Propheten von Samaria habe ich Abscheuliches gesehen. Sie haben im Namen von Baal geweissagt und mein Volk in die Irre geführt. Aber was ich unter den Propheten und Priestern von Jerusalem sehe, das ist noch viel erschreckender. Sie begehen Ehebruch.
Ach, jetzt reicht's aber, Jeremia. Wie kannst du nur so eine Behauptung aufstellen? Warst du dabei oder spionierst du ihnen etwa hinterher? Außerdem stellt sich hier die Frage, was überhaupt Ehebruch ist. Und außerdem ist das eine Privatsache, in die du dich da gerade einmischst. Und da hat keiner was zu suchen. Schau schließlich mal in dein Leben, ob es da nicht auch dunkle Stellen gibt.
Fertig? Sie begehen Ehebruch, sie lügen und betrügen.
Was heißt hier denn lügen und betrügen? Das sind doch Bagatelldelikte, von denen du redest. Es wäre besser, wenn du dich um die wirklichen Probleme auf dieser Welt kümmern würdest. Dein Gott schaut in die Schlafzimmerfenster, bemerkt aber nicht, wie die Erde langsam, aber sicher zerstört wird. Ich finde, da sollten Prioritäten gesetzt werden.
Sie lügen und betrügen und den, der ein gottloses Leben führt, bestärken sie noch darin, anstatt ihn davon abzubringen. In meinen Augen sind sie keinen Deut besser als die Einwohner von Sodom und Gomorra. Darum spreche ich, der allmächtige Gott, dieses Urteil.
Schnell dabei urteilen. Welche Barmherzigkeit bleibt.
Darum spreche ich, der Herr, der allmächtige Gott, dieses Urteil über die Priester und Propheten. Ich werde ihnen bittere Kost zu essen geben und giftiges Wasser zu trinken. Denn die Propheten von Jerusalem haben die Gottlosigkeit im ganzen Land verbreitet. Hört, was ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage. Achtet nicht auf die Weissagungen dieser Propheten. Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkündigen euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben, die aber nicht meine Worte sind. Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkündigen sie in meinem Namen, es wird euch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die bloß ihrem eigensinnigen Herzen folgen, sagen sie, kein Urteil wird euch treffen. Doch keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken, keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Seht, der Zorn des Herrn bricht los wie ein gewaltiger Sturm. Wie ein Wirbelsturm fegt er über die Gottlosen hinweg. Er wird sich erst legen, wenn alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet, sagt Gott. Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut, und trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit sie von seinen falschen Wegen umkehren und aufhören, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage, ich bin nicht nur der Gott in der Nähe, nein, ich bin auch ein ferner Gott, über den ihr nicht verfügen könnt. Meint ihr, jemand könnte sich vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr finde? Ich bin es doch, der Himmel und Erde erfüllt, ich, der Herr. Ich weiß ganz genau, was diese Propheten reden. Hört euch an, was Gott durch unsere Träume sprechen will, sagen sie. Und dann weissagen sie Lügen und berufen sich dabei auf mich. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was wollen diese Propheten damit erreichen, dass sie Lügen und selbst erfundene Botschaften verbreiten? Sie denken wohl, wenn sie meinem Volk ihre Träume erzählen, vergisst es mich, so wie seine Vorfahren mich vergessen haben, weil sie dem Götzen Baal dienten. Ein Prophet, der Träume hat, soll sagen, dass es Träume sind. Aber wer mein Wort empfängt, soll es gewissenhaft als mein Wort verkündigen. Meint ihr, Spreu und Weizen seien dasselbe? Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke zerschlägt. Wenn man sich die Situation konkret vorstellt, also mir erlebe es immer nur so, da steht einer vorne und liest es so schön brav vor, was da damals passiert ist. Aber konkret die Situation war wohl schon so, dass der Jeremia das entweder selber gesagt hat oder aufgeschrieben hat und dann ist vorgelesen worden, möglicherweise im Tempel oder an öffentliche Plätze. Und dann ist so gegangen, wie die Jugendliche, die gerade Einwände gebracht haben. Da ist nicht, die sind nicht still da gesessen, aber denken so, jetzt horchen wir uns die Standpredigt von dem Jeremia an, gehe heim, tue Buße und alles ist gut. Da ist wieder Wort gekommen. Keiner lässt sich gern vorhalten, was er Schlechtes getan hat. Da kommt Verteidigung, Ausrede. Schließlich ist der Jeremia weggesperrt worden. Also man hat es nicht mehr hören können, was der gesagt hat. Der König und die Priester haben ihn eingesperrt, damit er mundtot gemacht worden ist. Und es sind die gleiche Ausrede, die immer noch kommen. Vielleicht sind es andere Worte, aber das, was damals Gott zum Adam und zur Eva gesprochen hat, als sie von der Frucht vom Baum gegessen haben, hat der Adam gesagt, ja, meine Frau war es, die Frau, die Schlange war es. Als er zum Kain gesprochen hat, hat er seine Ausrede gehabt und es bleibt bis heute. Vielleicht andere Worte, aber es geht darum, das eigene Handeln zu verharmlosen. Und das ist durch alle Zeiten hindurch geblieben. Als ich den Perikope-Text für den heutigen Tag gelesen habe, Jeremia 23, und da steht drüber, Gericht über die Priester und Propheten. Das ist die Anzeige. Ich denke, ja, soll ich das wirklich machen? Es gibt erbaulichere Texte in der Bibel drin, über die sich viel leichter predigen lässt, wie über das da. Also was mache ich? So fliehe, so wie der Jona damals, als er den Auftrag gekriegt hat von Gott, nach Ninive zu gehen und sage, so jetzt mache ich nicht, ich nehme einen anderen Bibeltext und am Abend wird man dann vom Walfisch gefressen, um am nächsten Tag ausgespuckt zu werden und doch noch das sagen zu müssen, was Gott will. Nein, aber ich denke, mach's gleich. Na, ist hinter dir. Zunächst mal, wenn man den Bibeltext liest, ist man tatsächlich erschrocken und schockiert, was da in Samaria und Jerusalem vorgefallen ist. Ehebruch, Lug und Trug bis in die Priesterklasse, bis dorthin zu Leuten, von denen man es gar nicht erwarten würde. Und jetzt müssen wir aber das auf uns, also irgendwie müssen wir ja einen Kontakt finden. Kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, das war damals, wir halten uns heraus, Priester, Propheten, 2500 Jahre her, geht uns nichts an. Zwar nimmt sich der Jeremia die Priester und Propheten vor, aber er fängt gleich an und sagt, das ganze Land ist voll von Ehebrechern. Wir können uns also auf keinen Fall zurücklehnen und sagen, geht mich nichts an, so denn das ganze Land gehört mir dazu. Im Neuen Testament lesen wir dann noch zusätzlich, steht da drinnen, ich, sagt Gott, ich habe euch zu Priestern gemacht und euch als Propheten beauftragt. Und wenn wir den Anspruch, den Jesus an uns stellt, mit einbeziehen, wo er sagt, über Ehebruch schon, wenn jemand eine andere Frau anschaut, hat er die Ehe gebrochen. Oder wenn es ums Töten geht, wenn ich schon einen Vorwurf habe gegen den anderen, dann habe ich schon getötet. Wenn ich das mit einbeziehe, dann muss ich sagen, dann gehöre ich mit zu den Adressaten, die hier angesprochen sind. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen runterbrechen, um was geht es denn eigentlich dem Jeremia dabei, wenn er da so massiv angreift? Es sind Vergehen gegenüber unseren Mitmenschen. Also er spricht an Lug, Betrug, Ehebruch, alles Sünde oder Vergehen gegenüber unseren Mitmenschen. Aber es geht auch noch um was anderes. Dann im zweiten Teil kommt Gott und sagt, es geht auch um mich. Ihr vergeht euch gegenüber mir, ihr Propheten, weil ihr euch anmaßt, mein Wort so zurechtzurücken, wie ihr es glaubt, nötig zu haben. Ihr macht es so, dass es euch nicht mehr stört. Und davor ist keiner von uns gefeit. Selbst die Priester, die sich an den Kindern, was die letzten Jahre immer wieder in den Medien war, vergangen haben, die haben ihre Gründe gehabt. Und einer von den schlimmsten Gründen ist der, dass man das Opfer noch beschuldigt, schuldig zu sein. Ich bin mal in einer Runde gesessen von lauter frommen Leuten und da ist darum gegangen, dass jemand massiv, also war der, da hat jemand gelogen, war eigentlich jedem klar, aber jetzt das auszusprechen, das war eine Lüge, das ist ziemlich hart. Also gut, ich habe schließlich gesagt, das ist gelogen. Und dann ist losgegangen, ja, kann man nicht, Lüge kann man doch nicht sagen. Lüge ist ziemlich hart. Also stattdessen hat man dann plötzlich von Wahrnehmungsstörungen gesprochen. Also der Mensch hat Wahrnehmungsstörungen. Und wenn jemand Wahrnehmungsstörungen hat, kann man ja gar nichts sagen, weil der hat ja eine Krankheit. Also wird es plötzlich umgedreht von einer Lüge, wird es plötzlich zu was, kann man ja gar nichts dafür. Jeremia nennt es Träume, nennt es eigene Hirngespinste. Ihr macht was draus, was ich gar nicht beabsichtigt habe. Natürlich braucht der Priester für sein Handeln eine Rechtfertigung. Ein Priester wird sich eine Theologie draus machen, das ist ja ganz klar. Und dann macht er sich eine Theologie, die passt, die ist modern, die passt zu der Zeit. Gott lässt sich davon aber nicht abspeisen. Sein Wort bleibt und für ihn bleibt Lüge, Lüge. Für ihn bleibt Ehebruch, Ehebruch und für ihn bleibt Betrug, Betrug. Und er wird es immer wieder so direkt ansprechen. Und solange hier noch eine Bibel auf dem Altar liegt und solange in den Häusern noch Bibel gelesen wird, wird es immer wieder so sein, wie das, was der Jeremia dann in seine letzte Verse da schreibt, dass das Wort plötzlich wie ein Feuer wird. Das brennt die Herzen an und es ist wie ein Hammer, das klopft an die Herzen und sagt, nein, so kann es nicht sein. Das Wort Gottes wird was bewegen. Und Gott hat jetzt zwei Gründe, warum er das Unheil anspricht. Er könnte auch sagen, tatsächlich, jetzt sind seit den Gebote von Mose, sind jetzt über 1000 Jahre her, hat sich viel verändert, lassen wir die Sache halt mal auf sich beruhen. Aber er spricht an und er hat zwei Gründe dafür. Und das eine ist, Gott will, dass kein Mensch verloren geht. Weil Gott ein barmherziger Gott ist, der den Menschen viel lieber auf einen guten Weg zurückführt, wie dass ihn auf dem Weg, wo er weiß, der geht ins Verderben, rennen lässt. Als Jona von Gott gerufen wurde, um nach Ninive zu reisen, hat er die Reise verweigert. Weiß jemand, aus welchem Grund er sie verweigert hat? Was war der Grund? Nein. Auch keine Angst. Der hat Angst gehabt. der Jona. Aber vor was ganz anderes ist mir auch erst neulich aufgefallen. Der Jona sitzt später unter seinem Baum, den Gott wachsen lässt, und beklagt sich bei Gott und sagt, guck, das habe ich doch gewusst, dass du bist ein gnädiger Gott, ich predige Gericht, die bekehre sich und du bist barmherzig. Und deshalb wollte ich schon ursprünglich nicht gehen. Müssen wir mal durchlesen. Also der hat Angst gehabt vor der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und wenn Gott mit Gericht droht, dann ist es immer ein Weckruf. Halt ein, ich liebe dich so, dass ich dich nicht weitergehen lassen kann auf deinem falschen Weg. Bleib stehe, pass auf, geh nicht weiter. Und dann geht es aber weiter. Wenn du weiterlaufst, brauchst du nicht glauben, dass du dich vor mir verstecken kannst. Egal wie viel Ausrede du hast, egal wo du hingehst, ich bin bei dir. Ich bin nicht nur bei dir, ich bin in dir. Ich rufe dich immer wieder. Und egal wie sehr du mein Wort verdrehst, ich bleib bei dir. Und wenn du bis ans Ende der Welt gehst, du kannst dich vielleicht den staatlichen Gerichten entziehen. Das ist möglich. Aber selbst die staatliche, die Nazi-Größe, die damals sich durch Selbstmord in den Gerichte entzogen habe, die sind nur einen Schritt, war sie dann entfernt vor dem Gericht Gottes. Und dort müssen sie sich rechtfertigen für das, was sie gemacht haben, weil es für die Gerichtsbarkeit Gottes keine Begrenzung gibt. Und das sagte Jeremia in Vers 19, sagt er, wie ein verheerender Sturm werde ich dann hinter dir her sein. Und alle Schuldigen werde ich treffen. Ich will nicht aufhören zu wüten, bis ich alles durchgeführt habe. Und das ist jetzt wieder was, was uns so gar nicht, das ist gar nicht so modern, so ein zorniger Gott, der wütend ist, der hier einen Sturm schickt, um die Leute zu verfolgen. Da wird Gott plötzlich so ein emotionaler Gott. Scheint eher so was zu sein wie der Zeus in der griechischen Mythologie. Aber es ist ein Gott, der mit unglaubliche Liebe seinen Sohn auf die Erde schickt und sagt, du gehst jetzt, verlass den Himmel und geh da runter und konsequent bleibst du bis ans Kreuz. Diese Liebe Gottes, die hat ihre andere Seite, indem sie sagt, und diese Liebe ist auch die Liebe, die dich verfolgt, die dich aufhalten will. Er droht, weil er zur Umkehr ruft und er droht auch, weil er das Elend und das Leid von denen, die unter die Räder gekommen sind, nicht mehr angucken will. Er will praktisch dem Rat in die Speicherfalle fallen und sage, stopp jetzt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet es denn konkret, wenn Gott so ruft? Ruft, stopp, halt. Wenn jemand das Gerichtswort ernst nimmt und ihm zuhört, dann passiert es, dass plötzlich der erste Schritt sollte sein, die Einsicht, ich habe was falsch gemacht. Ja, das stimmt was in meinem Leben nicht, ich muss mich ändern. Ich kenne einen Mann, der hat bei der Steuererklärung beschissen. Also eine größere Summe über mehrere Jahre, war aber schon länger her. Und dann hat Gott plötzlich da mit seinem Hammer an sein Herz geklopft, Gewisse oder wie auch immer, und er hat gemerkt, es war falsch. Und dann ist er zur Einsicht gekommen, das war falsch, ich habe was gemacht, wo Gott nicht gefällt. Und diese Einsicht ist der erste Schritt. Früher hat man gesagt dazu Buße. Es hat ein Umdenken stattgefunden. Also es muss in meinem Kopf, in meinem Herz muss was stattfinden. Und der zweite Schritt ist dann der Versuch, das Unrecht wieder gut zu machen. Der Jeremia sagt dazu in unserem Text, sie müssten ihr Leben und Tun ändern. Es müsste was neu werden. Als der Zachäus vom Baum runtergestiegen ist und Jesus mit ihm gesprochen hat, kommt er plötzlich, ohne dass Jesus das konkret anspricht, kommt er plötzlich zu der Einsicht, ich will alle die, die ich beschissen habe, die will ich vierfach, will ich ihnen das zurückzugeben. Und mein Freund mit dem Finanzamt, der konnte es nicht mehr zurückgeben. Also irgendwie scheint das Finanzamt nicht so flexibel zu sein, dass er ja so Schulden von Jahren vorher wieder eintreibt. Der hat es dann schlussendlich mir gegeben und hat gesagt, nimm es nach Rumänien mit und tu dir eine Arme was Gutes, dass ich mein Herz erleichtert habe. Das war seine Art, da damit umzugehen. Ein anderer wird es ganz anders machen, keine Ahnung, Sozialstunde leisten oder was immer. Aber schwierig ist, wenn es so passiert, wie ich es erlebt habe, von jemandem, der hat es nicht geschafft, die Schuld, die er seinem Vater gegenüber gehabt hat, abzutragen und ist irgendwann am Grab gestanden und hat ein kleines Briefle reingesteckt, Vater, vergib mir. Also das ist die schlechteste Möglichkeit. Ist auch eine Sache, aber ist nicht so besonders gut. Wir können nicht ins Herz von jemand anderer reinsehen und dürfen deshalb keine Urteile fällen, wie der Mensch mit seiner Sünde umgehen muss. Wir haben unsere Vorstellungen, wie wir es machen müssen, aber das sind unsere Vorstellungen. Schlussendlich muss der andere Mensch, der gesündigt hat, muss vor Gott stehen und muss mit ihm klarkommen. Es ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Und dann liegt eine Verheißung drauf auf dem. Wenn wir vor Gott unser Gewissen erleichtern, wenn wir umkehren, dann sorgt er dafür, dass das, was wir verbockt haben, dass daraus was Gutes wird. Dass Gott aus unserem Mist was Gutes wachsen lässt. Kann er so oder so machen, aber umso mehr, wenn wir ihm gehorsam sind. Und der zweite Grund, um das Unrecht anzusprechen, das sind die Opfer. Also manchmal ist es so, dass man denkt, die Kirche ist eigentlich nur für die Schuldige da. Die Schuldige soll kommen und denen wird vergeben und alles. Aber Gott ist vom Ursprung her schon damals beim Kain, sagt er, ich habe es gesehen, das Blut von deinem Bruder, ich habe es gehört. Also seit damals ist Gott ein Gott, der Unterdrückte, der Geschändete, derjenige, die unter die Räder gekommen sind. Der ist ein Gott von denjenigen, die unter dem Ehebruch leiden, die unter dem Betrug leiden, die an der Lüge leiden. Überall dort, wo Gott, wo Menschen leiden und unterdrückt werden, da erhebt Gott seine Stimme und sagt so nicht. Und nicht nur, indem er mitleidet, so wie Jesus am Kreuz, sondern er wird zum Anwalt von denjenigen, die unter die Räder gekommen sind. Er wird zum Anwalt von denen, die Unrecht erlitten haben. Und dann ist so, dass Gott sagt, ich fordere sie ein. Ich fordere zum Gericht, das ist hier Botschaft heute. Und zum Gericht müssen dann alle antreten. Das Gericht wird kein Privatprozess sein zwischen mir und Gott, sondern es passiert im Angesicht des Opfers. Dort treten dann auf Opfer und Schärger, Täter und Opfer. Gottes Gerechtigkeit passiert in der Öffentlichkeit. Und dort treten dann auch die an, die in dieser Welt vor dem Gericht fliehen können. Für die, die weg waren, als diejenige, wo Gott sagt, niemand kann sich so gut verstecken, dass ich sie nicht entdecken würde. Und wenn man denkt dann an den Adolf Eichmann, der geflohen ist, der dann 1960 in Argentinien gefunden worden ist, dann war es wie eine Erleichterung für das Weltgewisse. Endlich wurde einer gefangen, der für die Verbrechen des Holocaust steht. Aber viele sind verschwunden und sind nicht gefunden worden. Und viele haben so gute Anwälte, dass die menschliche Gerichtsbarkeit ihnen einfach nicht habhaft werden kann. Als Sophie Scholl bedroht worden ist und ihr vorgeworfen worden ist, dass sie sich gegen die Reichsgesetze vergangen hat und deshalb verurteilt wird, hat sie zu dem Ankläger gesagt, es gibt noch eine andere Gerechtigkeit, eine göttliche Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die alle Aspekte mit einbeziehen kann. Das, was ein menschlicher Richter sieht, auch nur das, was er vor sich sieht, was er an Beweise hat, das, was sein Gesetzbücher hergebe. Aber dann stehen wir vor einem Richter, der sieht tiefer, der sieht bis ins Innerste hinein, was weder Täter noch Opfer möglich ist. Und er sieht, was das Opfer gelitten hat, und der Täter sieht auch, wie das Opfer gelitten hat. Und das Opfer sieht, wie der Täter in seine Tat verstrickt war, was für Motive und so weiter da dahinter gestanden sind. Und dann, weil im Gericht Gottes alles richtig gestellt wird, deshalb kann Gericht Gottes auch einen Schritt weitergehen, weil der nächste Schritt nach Gericht ist Versöhnung. Und Versöhnung kann nur passieren, wenn tatsächlich richtig gerichtet worden ist. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Also alle die, von denen der Jeremia hier spricht, ihr Betrogenen, ihr Belogenen, es kommt ein Tag, da wird Gerechtigkeit sein. Und dann werdet ihr satt sein an Gerechtigkeit. Und dann, wenn es aber einen Schritt weitergeht, zur Versöhnung hin, dann hat plötzlich die Gerechtigkeit nicht mehr so einen Geschmack von gerecht, also von Rache, sondern es ist ein Schritt weitergegangen. Und diese Gerechtigkeit und diese Versöhnung kann umso mehr passieren, wenn plötzlich das geschieht, was der Paulus sagt: Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Erde, also alles, was ihr hier unschuldig erleiden habt müssen, nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, an der Gott uns teilhaben lässt. Und aus diesen Gründen ist die Drohbotschaft von Jeremia eigentlich gar keine Drohbotschaft, sondern es ist eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht vom Gericht Gottes. Einmal, weil er barmherzig ist und die Androhung des Gerichts immer ein Ruf zur Umkehr ist. Also der Jona ist losgeschickt worden, sagt denen, ihre Stadt geht unter, und dann tun die Buße und Gott sagt, ich erlasse euch das. Und zum Zweiten, weil Gott ein Anwalt ist von denen, die unter die Räder gekommen sind. Sei es wie in unserem Text durch Ehebruch, Lug und Trug oder etwas ganz anderem. Er schafft ihnen Gerechtigkeit in einem Maß, das weit mehr ist, als unser Gerechtigkeitsbegriff hergibt und was wir uns nicht vorstellen können. Es kommt ein Tag nach allen Tagen, an dem keiner mehr Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hat, weil Gott selbst die Hungernden und Dürstenden an seinem Tisch mit Gerechtigkeit speist. Es kommt ein Tag nach allen Tagen, da gibt Gott selbst den Betrogenen ihr Vertrauen zurück, richtet sie auf, macht sie stark, hebt ihren Blick. Amen.